Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Vincent Leeb auf Radio Radieschen.
Wenn wir Kohle, Öl oder Gas verbrennen, entstehen Treibhausgasemissionen wie Kohlenstoffdioxid, kurz CO2. Diese Treibhausgase heizen die Klimakrise immer weiter an und führen zum Beispiel zu häufigeren Naturkatastrophen und extremeren Temperaturen. Statt Kohle, Öl oder Gas sollen unseren Strombedarf deshalb in Zukunft vor allem Windräder, Solaranlagen und Wasserkraftwerke abdecken, die sogenannten erneuerbaren Energien. Sie verursachen deutlich weniger Emissionen als fossile Brennstoffe und können uns helfen, die Klimakrise nicht noch weiter zu verschärfen. Also, wir bauen einfach mehr Windräder, Wasserkraftwerke und Solarpaneele und dann ist alles gut? Nicht ganz, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet auch Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume, sogenannte Ökosysteme. Warum das auch für uns Menschen ein Problem ist und wie wir die dringend notwendige Energiewende trotzdem unter Rücksicht auf die Natur und ihre Lebewesen umsetzen können, besprechen wir heute. Ihr hört das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen. Ich bin Vincent Leeb. Mein nächster Gast beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem potenziellen Konflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Christa Heinz-Renetzeder von der Universität für Bodenkultur in Wien, kurz BOKU. Hallo und schön, dass du bei mir im Studio bist.
Hallo und danke für die Einladung. Ich habe an der Universität Wien Ökologie studiert mit dem Schwerpunkt Vegetationsökologie und Landschaftsökologie und bin nach meiner Dissertation dann an die BOKU gewechselt und bin dort jetzt seit vielen Jahren am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, wo es eben um Naturschutz und eben die räumlichen Analysen von diesen Themen geht. Und in den letzten Jahren ist einfach jetzt dieser Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig geworden und auch so dynamisch geworden, dass das extrem wichtig ist, dass man das einfach begleitet, auch in der Forschung, in der Wissenschaft, um das einfach besser abschätzen zu können. Wie können wir das so gestalten, dass nicht noch mehr Druck von außen auf diese Ökosysteme, die du vorher schon kurz erklärt hast, dann ausgeübt wird?
Zu Beginn. Weltweit verschwinden ja immer mehr Pflanzen und Tierarten und Expertinnen und Experten sprechen deshalb von einem Massenaussterben. Laut Vereinten Nationen könnten in den kommenden Jahrzehnten bis zu 1 Million Arten aussterben. Verantwortlich dafür sind die Eingriffe von uns Menschen in die Natur, zum Beispiel die großflächige Abholzung von Wäldern, die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden, die Überfischung der Weltmeere oder der Einsatz von aggressiven Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Landwirtschaft, um mal einige Gründe zu nennen. Das alles schadet Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen. Manche könnten sich jetzt denken, aha, ist mir doch wurscht, wenn Käfer, Vogelarten oder Fische wegen uns aussterben. Warum ist das nicht wurscht, auch für uns?
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wir Menschen, damit wir gesund bleiben, alt werden können, sauberes Wasser brauchen, saubere Luft zum Atmen brauchen. Wir brauchen Nahrungsmittel, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Medikamente. Und um das alles zu erhalten, brauchen wir die Grundlagen der Natur. Das nennt sich Ökosystemdienstleistungen. Gesunder Boden ist dafür da, dass wir gute Nahrungsmittel, ausreichend Nahrungsmittel anbauen können, dass Wasser gefiltert wird, dass Schmutzstoffe gefiltert werden, abgebaut werden, damit wir sauberes Wasser trinken können. Jetzt ist eben die Frage, wann wissen wir, welche dieser Arten jetzt wichtig sind und welche nicht? Und das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Also wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass unsere Nahrungsmittelproduktion extrem abhängig ist von Bestäubungsleistungen. Diese Bestäubungsleistungen werden zum Großteil von Wildbienen, nicht von Honigbienen, durchgeführt. Jetzt gibt es in Österreich über 700 Wildbienenarten und viele davon sind auch sehr selten. Und wir müssen einfach versuchen, diese zu erhalten, damit wir eine vielfältige Nahrungsmittelpalette erhalten können für uns. Diese Schlüsselarten, wie wir da auch sagen, da gibt es eben einige, die bekannt sind. Man weiß zum Beispiel, dass der Biber eine Schlüsselart ist, um Ökosysteme zu formen. Aber bei vielen Arten weiß man es einfach auch nicht. Das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Daher, glaube ich, sollte man eher aufpassen, welche Arten man jetzt wirklich sozusagen dezimiert oder wo es uns egal ist und welche wir erhalten, sondern sollten das Vorsorgeprinzip walten lassen und einfach schauen, dass wir möglichst viel erhalten. Studien weiß man auch, dass vielfältige Ökosysteme auch besser in der Lage sind, jetzt auf Katastrophenereignisse zu reagieren, Überschwemmungen. Sie sind bessere CO2-Speicher, je vielfältiger sie ist. Und auch ganz wichtig, das weiß man auch aus Studien, wir als Menschen sind erholter in vielfältigen Landschaften als in eintönigen Landschaften. Also es kommt auch unserem Gemüte zugute, wenn wir jetzt vielfältige Landschaften, Ökosysteme, artenreiche Ökosysteme erhalten.
Also wir sind auf eine intakte Umwelt angewiesen, die aus ganz vielen Arten besteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Und selbst wenn ein paar scheinbar unwichtige aussterben würden, kann das dann andere Arten wieder negativ beeinflussen, sodass das dann irgendwann alles...
Ja, genau. Ich glaube, es war der Präsident des Weltbiodiversitätsrats, der irgendwie gesagt hat, wenn man ein Netz hat, dann kann man einen Draht durchschneiden, wird noch nicht viel passieren. Man kann einen zweiten Draht durchschneiden, es wird auch immer noch nicht viel passieren. Aber wenn man viele Drähte durchschneidet, auf einmal ist das ganze Netz kaputt und dann kann man gar nichts mehr fangen. Ja.
Und jetzt gefährden wir aber diese Artenvielfalt. Viele sprechen deshalb von einer Biodiversitätskrise und das ist aber nicht die einzige Krise, mit der wir derzeit zu kämpfen haben und die wir selbst maßgeblich ausgelöst haben. Da wäre auch noch die Klimakrise, die ich anfangs schon erwähnt hätte. Wie hängen die zwei miteinander zusammen, die Klimakrise und dieses Artensterben, oder wie verstärken sie sich auch gegenseitig?
Also ich denke, die Ursachen für beide Krisen sind wahrscheinlich sehr ähnlich. Nämlich ist es einfach unsere Übernutzung der planetaren Grenzen. Das treibt die Klimakrise an und das treibt diese Biodiversitätskrise an. Nichtsdestotrotz verstärken sich beide gegenseitig. Die Klimakrise ist dafür verantwortlich, dass wir unser Massenaussterben antreiben. Auf der anderen Seite ist aber eine intakte Natur eigentlich der beste Verbündete gegen die Klimakrise, weil intakte Natur uns dabei hilft, eben vor allen Dingen diese Klimawandelfolgen abzufedern. Außerdem kommt dazu, dass wir zum Beispiel intakte Wälder, vielfältige Wälder oder intakte Feuchtgebiete große CO2-Speicher sind. Also die wären eigentlich die besten Verbündeten gegen die Klimakrise.
Also CO2-Speicher, kurz eingehakt, ja. Sie nehmen Kohlenstoffdioxid auf, ganz vereinfacht gesagt, und speichern das langfristig, sodass es nicht in der Atmosphäre landet und den Treibhauseffekt verstärkt.
Ja, genau. Bei Ökosystemen läuft es ja folgendermaßen. Also Pflanzen nehmen CO2 auf und sie atmen auch wieder. Oder wenn sie absterben, dann wird dieses CO2 auch wieder freigesetzt. Das heißt, dieser Kreislauf an Kohlenstoffdioxid, der ist einfach da. Und jetzt gibt es aber Ökosysteme, die diesen CO2-Kreislauf etwas verlangsamen, indem sie diesen CO2, das sie zuvor eingeatmet haben, jetzt dann eben auch speichern, weil es nicht sofort abgebaut wird. Also Feuchtgebiete, Moore zum Beispiel, lagern dieses CO2 insofern ein, weil es nicht mehr abgebaut wird, sondern irgendwann in Jahrmillionen wird es zu Kohle. Oder Wälder lagern halt einfach in diesen alten Bäumen irrsinnig viel CO2 ein. Oder auch gesunde Böden. Gesunde Böden mit viel Humus sind wahre CO2-Speicher. Das heißt, wenn wir gesunde Böden erhalten, haben wir dort effektive CO2-Speicher, um das CO2 aus der Luft zu entnehmen und im Boden, im Holz, im Moor, im Torf einzulagern.
Ja, jetzt nehme ich aus diesem ersten Gesprächsteil schon mit, also wir müssen sowohl die Klimakrise als auch das Artensterben dringend bremsen, um auch für uns eine gute Zukunft zu haben. Ganz allgemein, das ist eine riesengroße Frage, ich weiß, aber wie wirken sich solche PV-Anlagen, die wir in der Landschaft aufstellen, auf Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume aus?
Es ist wirklich eine große Frage. Gerade bei uns in Mitteleuropa ist es halt wirklich noch ein sehr neues Thema. Das ist in der wissenschaftlichen Literatur eben gerade erst am Anlaufen. Also was man sicher sagen kann, ist, dass diese PV-Paneele, die werden ja mit einem Abstand von wenigen Zentimetern, 50 Zentimeter, 80 Zentimeter über dem Boden installiert, bieten dann eine Art Abdeckung über dem Boden. Und alleine dadurch lässt sich ja schon ableiten, darunter haben wir veränderte Luftfeuchtigkeit, es bleibt trocken, es fällt ja kein Regen drauf, somit verändert sich der Boden, die Bodenlebewesen, die Bodenfeuchtigkeit, die Temperaturen sind andere. Also man weiß zum Beispiel in großen Freiflächenanlagen, wenn die Module zu nahe zusammenstehen, dann wird das wie eine Wärmeinsel, die man auch aus den Städten kennt. Also die erwärmen sich ja, diese Solarpaneele, durch die Solareinstrahlung und strahlen dann ja auch wieder Wärme ab, weil ja nicht 100% der Sonneneinstrahlung in elektrische Energie umgewandelt wird, sondern als Wärme wieder abgestrahlt wird, teilweise. Also es sind so Faktoren, wo wir als Ökologinnen einfach wissen, es sind wichtige Standortfaktoren für viele Tiere und Pflanzen, die einfach an gewisse Umweltparameter, Luftfeuchte, Temperaturen etc. eingenischt sind. Also die brauchen ja bestimmte Temperaturen, um sich dort wohlzufühlen. Wenn es denen zu warm wird, dann gehen sie weg und andere Tiere und Pflanzen wandern ein, die es gern wärmer haben. Das heißt, wir wissen, dass wir diese Standortfaktoren verändern. Und es ist eben die Frage, inwiefern hat das dann wirklich Auswirkungen auf die bestehenden Lebensräume dort, auf die dort wohnenden Pflanzen und Tiere. Da sieht man halt jetzt einfach schon, dass auf Standorten, die sehr spezielle Standortbedingungen haben, das sind meistens Lebensräume, die sowieso schon gefährdet sind, Trockenrasenlebensräume oder Feuchtlebensräume, also diejenigen Standorte, die sowieso schon eher selten vorkommen. Wenn wir da jetzt diese Standortbedingungen, die sowieso schon speziell sind, aber dann verändern, dann verlieren wir eben genau diese besonderen Lebensräume. Lebensräume, die uns als Ökologinnen da am meisten Sorge, sagen wir mal, bereiten extensive Wiesen, Streuobstwiesen, extensive Grünflächen. Die sind ökologisch sehr wertvoll, landwirtschaftlich oft nicht so brauchbar, sag ich mal. Also für den Landwirt, für die Landwirtin selbst sind diese Flächen oft mehr Aufwand, als was sie dann wirklich einbringt. Also sie sind landwirtschaftlich eher nicht so einträglich. Deswegen werden sie auch gar nicht landwirtschaftlich intensiv genutzt, sondern nur extensiv genutzt. Und genau das sind aber diese Flächen, wo viel Lebensräume für besondere Tiere und Pflanzen in Österreichs Grünlandschaften noch herrschen. Und genau auf diesen Flächen ist die größte Bedrohung sozusagen, hier ist Freiflächen Photovoltaik zu installieren, weil es eben kaum andere Nutzungen für diese Flächen gibt. Aber genau die wären aber eben aus ökologischer Sicht aber eben so wertvoll zu erhalten.
Nochmal kurz eingehakt, was heißt das eigentlich extensiv?
Also das heißt, dass sie nicht oder wenig gedüngt werden, dass sie nicht gespritzt werden, dass sie eben nicht oft bewirtschaftet werden, also eben nicht 5-6 Mal gemäht, sondern nur 2 Mal gemäht, dass sie vielleicht sogar nicht alles auf einmal gemäht wird, sondern nur so stückchenweise gemäht wird, sodass die Insekten sogar die Zeit haben oder die Möglichkeit haben, von einem Wiesenstreifen in den nächsten zu flüchten, bevor der Balkenmäher dann dort auch wieder drüber fährt. Also das ist die extensive Bewirtschaftung. Die ist unheimlich wichtig, eben um diese extensiven Wiesen zu erhalten.
Wie schaut sowas aus?
Also wenn man das jetzt um diese Jahreszeit macht, Mai, Juni, vor allen Dingen an der Vielfalt der Farben, würde ich sagen. Ja? Also eine artenreiche Wiese blüht in Blau, Rot, Lila, Gelb, vielen, vielen Weiß, vielen, vielen Farben. Eine eher intensiv genutzte Wiese ist Grün und vielleicht auch dann noch Gelb voll mit Löwenzahn. Und das war's. Ich denke, die Artenvielfalt drückt sich unter anderem in der Vielfalt der Farben aus.
Also es schaut dann nicht nur schön aus, sondern ist dann auch ein wertvoller Lebensraum für ganz unterschiedliche genau. Pflanzen und Tierarten. Mhm. Also die Gefahr besteht darin, dass dann diese extensiven Wiesen, die ökologisch besonders wertvoll wären und vielleicht ein bisschen wilder und bunter ausschauen als ganz intensiv genutzte Wiesen, dass die dann mit Freiflächen-PV-Anlagen zugestellt werden, dann dadurch ganz viele Rückzugsorte und Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren gehen. Was wäre denn jetzt umgekehrt eine aus ökologischer Sicht besonders wünschenswerte Position für solche Freiflächen-PV-Anlagen, weil PV-Anlagen nur auf Dächern, Parkplätzen oder Fassaden zu installieren, wird ja vermutlich nicht ausreichen, wenn wir uns die sehr ambitionierten Ausbauziele anschauen.
Wo würde ich sie gerne sehen? Ich würde sie gerne, diese Freiflächen-PV-Anlagen, dort sehen, wo wir Menschen durch die stark intensive Nutzung eintönige Landschaften geschaffen haben. Und wenn wir jetzt eine neue Nutzung hinzufügen, also indem, dass wir dort Bereiche anlegen, die nicht nur PV-Paneele sind, sondern vielleicht sogar mit sogenannten ökologischen Begleitmaßnahmen aufwerten. Also es bedeutet, dass ich dort zum Beispiel Totholz hin platziere oder Steinhaufen oder offene Bodenstellen oder Blühstreifen anlege, dann bringe ich wieder Vielfalt in diese eintönige Landschaft. Das heißt, ich hätte diese Freiflächen-PV-Anlagen dort gesehen, wo die intensive Landwirtschaft die Landschaft prägt. Und wenn wir dort wieder schaffen, dort mit diesen Freiflächenanlagen eine zusätzliche Nutzung einzubringen, dann haben wir die Möglichkeit, dort auch zusätzliche Nischen, Habitate, kleine Lebensräume wieder zu etablieren, um dann im Idealfall vielleicht weitere Biotope miteinander zu vernetzen und diese Lebensraumvernetzung zu ermöglichen, die notwendig ist, damit Tiere von Lebensraum zu Lebensraum auch überhaupt hinkommen.
Und damit dann auch so ein Austausch stattfindet.
Damit ein Austausch stattfindet, genau.
Auch ein genetischer Austausch.
Auch ein genetischer Austausch.
Wie könnte das denn ausschauen? Du hast schon einen Blühstreifen erwähnt. Wie würde ich das im Vorbeifahren erkennen?
Indem, dass er wachsen darf. Unter anderem, also nicht niedergemäht wird, sondern auch ein bisschen wachsen darf, indem dass er eben blüht, auch wieder in mehreren Farben. Wir haben auch gesehen in unseren Untersuchungen, dass dort auch dann wieder vermehrt Insekten zu finden sind, Heuschrecken, Schmetterlinge. Dann eben diese Möglichkeit, dort in Brachflächen eventuell am Rande anzulegen. Also es bedeutet, dass dort gar nicht mehr gemanagt wird, sondern vielleicht einmal im Jahr die Gehölze entnommen, aber sonst darf es ganz wild wachsen. Das ist für viele Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Also viele Menschen empfinden das als, ich sage es ganz salopp, hässlich. Ja. Ich finde es wunderschön, weil es eben bedeutet, dass dort Möglichkeiten für Rückzugsräume, für Überwinterungsmöglichkeiten für viele, viele Arten dann gegeben ist. Also diese Brachflächen wären auch eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen. Die werden nicht direkt im Panelbereich stehen, aber vielleicht immer am Rande dieser Panelbereiche. Hecken wären auch eine Möglichkeit, hier Landschaftsstrukturen wieder reinzubringen. Natürlich nur mit einheimischen Gehölzen. Keine Robinien, keine Götterbäume, kein Kirschlorbeer. Also Hecken wäre auch so ein Beispiel für eine ökologische Begleitmaßnahme, die in eintönigen Landschaften sicher Sinn machen würde.
Also dass alles wieder ein bisschen für uns Menschen wilder ausschaut, bunter ausschaut und sich dementsprechend positiv auf die Tier- und Pflanzenwelt dort auswirkt.
Genau.
Ja, ebenfalls viel Platz kosten wird auch der Ausbau der Windenergie bis 2030 und darüber hinaus. In den vergangenen Jahren hast du dich ja auch mit den ökologischen Auswirkungen von neuen Windrädern beschäftigt. Auch für Außenstehende klar scheint, diese sich schnell drehenden Rotorblätter können natürlich eine Gefahr darstellen für Vögel und Fledermäuse, die in dem Bereich fliegen, wenn wir über Windräder sprechen. Welche nicht so offensichtlichen Probleme können Windräder denn sonst noch für Lebewesen in der Umgebung darstellen?
Also die Problematik zu Kollisionen mit Vögeln und Fledermäusen ist, glaube ich, wirklich gut bekannt. Weniger weiß man darüber, über die Verdrängungswirkung auch, die diese Windräder haben für auch bodengebundene Wildtiere. Also man nimmt an, dass das Windrad an sich eben auch als Barriere teilweise wahrgenommen wird. Auch dieser veränderte Luftstrom, der da zustande kommt. Aber wirklich genau wissen tut man es nicht. Grundsätzlich ist natürlich die Fragmentierung von Lebensräumen, egal wo sie herkommt, ob sie jetzt von den Ausbau der Erneuerbaren kommt oder über unsere Infrastruktur oder über Siedlungsbau, einfach ein Riesenthema. Die Fragmentierung, dass Lebensräume nicht mehr miteinander vernetzt sind, dass mobile Organismen nicht mehr von einem Ort zum anderen kommen, der genetische Austausch nicht mehr funktionieren kann, dann kommt es zu Inzuchtproblematik etc. Das ist sicher ein Thema. Wenn wir jetzt über die Problematik von Windkraft reden und trotzdem auch bei Vögel und Fledermäusen bleiben, also bei dem Thema, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, sehen wir da schon genug, sage ich mal. Es gibt von BirdLife seit einem knappen Jahr eine österreichweite Karte, wo sie Österreich in 5 sogenannte Sensibilitätsklassen eingeteilt haben. Also inwiefern, wo in Österreich ist es für welche windkraftsensiblen Arten, wie gefährlich, wenn man dort ein Windkraftwerk hinstellt. Und man sieht einfach die Problematik, dass wir im Ostösterreich viel Wind haben, aber auch dort viele Vögel brüten oder ihr Zuhause haben, die eben windkraftsensibel reagieren. So gesehen ist eben dieses sogenannte Micro-Siting, also wo genau stelle ich diese Windkraftanlage hin, wirklich sehr wichtig. Da arbeitet man eben dann viel mit diesen Ausgleichsmaßnahmen und Begleitmaßnahmen, um hier das Allerschlimmste sozusagen zu verhindern. Also dort, wo es wirklich gefährlich wird für gewisse Arten, dort werden auch keine Windkraftanlagen oder sollten keine Windkraftanlagen hingestellt werden. Sobald es einigermaßen vertretbar scheint, kann man diese Windkraftanlagen bauen und mit Begleitmaßnahmen eben das sozusagen das Schlimmste verhindern. Also es gibt Abschaltmechanismen zu gewissen Uhrzeiten oder zu gewissen Jahreszeiten, wenn der Vogelflug, die Migrationsvogelzugrouten gerade bedient werden oder auch über Geschwindigkeiten, dass dann abgeschaltet wird, wenn die Fledermäuse dort vermehrt unterwegs sind. Die Fledermäuse haben einen gewissen Windgeschwindigkeitsbereich, wo sie gern vermehrt unterwegs sind. Und genau zu diesen Windgeschwindigkeiten kann man ja diese Windkraftanlagen dann vereinzelt abschalten. Was auch oft gemacht wird und wo auch ein großer Hebel für den Naturschutz ist, sind die sogenannten Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen. Das bedeutet, dass Flächen im Umkreis für den Naturschutz zur Verfügung gestellt werden und gepflegt werden als Abtausch sozusagen für die Windkraftanlage. Hier sehen wir auch als Ökologinnen einen großen Hebel, um diese Energiewende auch naturverträglich zu gestalten. Also wenn ich aus anderen Flächen viel Druck rausnehme, um hier Lebensräume zu schaffen, kann ich bei projektierten Flächen mit Begleitmaßnahmen sozusagen das Gröbste abfangen und dann doch noch einen Mehrwert zu generieren mit diesen Ausgleichsmaßnahmen, sodass ich die Artenvielfalt sogar fördern kann mit gewissen Maßnahmen, sodass ich den Druck, der von anderen Seiten herrscht, durch Landwirtschaft, durch Infrastrukturausbau etc. da ein bisschen rausnehmen kann, um insgesamt einen Mehrwert für die Biodiversität oder für die Artenvielfalt zu schaffen.
Aber was wären denn jetzt noch im Betrieb und auch bei der Planung von so einem Windpark, was wären so Maßnahmen, die Windkraftbetreiber mal abseits von diesen Ausgleichsflächen quasi machen können, um die Gefahr für Tiere und ihre Lebensräume zu reduzieren?
Also in der Planung würde ich eben auch wieder sagen, es gibt einfach Gebiete, die sind tabu, ja, Schutzgebiete oder ganz wertvolle Lebensräume, die sonst eben wirklich verschwinden würden, wenn ich dort Windkraftanlagen jetzt hinbaue. Bei den Begleitmaßnahmen kann man sich auch noch überlegen, also es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel eine gewisse Art der Farbgebung von den Rotorblättern und von dem Masten der Windkraftanlage, also wenn ich die in bestimmten Mustern anmale, schwarz-weiß, dass die dann besser erkannt werden von den Arten, sodass sie damit nicht kollidieren. Also das wäre zum Beispiel auch so eine Begleitmaßnahme. Dann gibt es Möglichkeiten, über Radartechnologien, also anfliegende Tiere, zu erkennen. Dann wird kurz ausgeschaltet, sozusagen der Rotor. Sobald das Tier vorbei ist, wird wieder eingeschaltet. Aber die sind noch sehr im Versuchsstadium, sage ich jetzt mal. Also da weiß man, dass das halt mehr oder weniger im Moment noch klappt. Also und eben auch viele Befürchtungen von Ökologinnen, dass eben die Planung nicht sorgfältig gemacht wird. Dass die Planung trotzdem die Lebensräume bedroht oder dass eben diese Begleitmaßnahmen nicht gut durchgeführt werden. Also gibt es einfach auch viele Bedenken von der Ökologinnenseite her, die auch sicher durchaus manchmal ihre Berechtigung haben. Also ich denke, hier frühzeitig in den Dialog zu gehen, gemeinsam zu planen, Bedenken wahrzunehmen, auch zu kontern, würde, glaube ich, hier viel helfen, um diese gemeinsamen Klimaschutz, Biodiversitätsschutz zu fördern. Aber kostet Zeit, kostet Energie, kostet Geld, kostet Ressourcen. Die Frage, inwiefern da der Wille besteht, das alles einzusetzen.
Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Möchtest du an dieser Stelle noch irgendwas ergänzen?
Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir in die Köpfe der Menschen reinbringen, dass es nicht nur die Klimakrise, sondern eben auch diese Biodiversitätskrise gibt und dass wir das gemeinsam denken müssen. Ich denke, das ist wirklich ein Hebel. Die Klimakrise hat in den letzten Jahren zumindest ein bisschen an Bedeutung zugenommen, auch für den Großteil der Bevölkerung. Wenn ich denke, dass ich aber von vor 25 Jahren im Studium schon über die Auswirkungen der Klimakrise gelernt habe und das jetzt aber erst in den letzten 5 Jahren hier in der Gesellschaft angekommen ist, ist das halt schon ein langer Zeitraum, wo sich sozusagen nichts getan hat. Und wir sollten versuchen, bei der Biodiversität nicht ähnliche Fehler zu begehen, sondern die gleich mitzudenken.
Also, zusammengefasst. Wir brauchen dringend mehr Windräder und Solaranlagen, um von Kohle, Öl und Gas wegzukommen und die Klimakrise nicht weiter zu verschärfen. Der unkoordinierte Ausbau der Erneuerbaren kann aber Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume gefährden, sogenannte Ökosysteme, die wir Menschen in den vergangenen Jahrzehnten sowieso schon stark beschädigt haben. Wenn wir die Energiewende aber gut planen, können wir im besten Fall auch der Tier- und Pflanzenwelt helfen, neue Lebensräume und Rückzugsgebiete für sie schaffen und das drohende Massenaussterben vieler Arten bremsen. Das war das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen zum potenziellen Konflikt zwischen Klimaschutz und Naturschutz. Ich bin Vincent Leb.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.